Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ja, Peter, wir reden heute über Wolfgang Niedecken, über Bab und vieles, was dazugehört.
Dass dann auf einmal Menschen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz dastehen und kölsche Texte mitsingen, auswendig.
Wir haben das am Anfang wirklich staunend zur Kenntnis genommen und so gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist ja super.
Reden wir über Musik mit Peter Urban, Musikjournalist, langjähriger Redakteur und Moderator und für viele die Stimme der Musik über viele, viele Jahre, nicht nur im NDR-Hörfunk. Hallo Peter.
Hallo Oke.
Ich bin Oke Bandixen, Kulturredakteur bei NDR Info. Heute reden wir über Wolfgang Niedecken, über Bab, eine der erfolgreichsten deutschen Bands auf Kölsch und das über erstaunliche 45 Jahre und mehr, über den Kopf und die Stimme Wolfgang Niedecken, der 70 Jahre alt wird. Mit dem sind wir auch gleich verbunden hier bei Urban Pop. Wolfgang Niedecken hat gerade seine beiden Teile der Autobiografie neu rausgebracht und dazu noch ein Buch über Bob Dylan, hatte gerade eine neue Platte. Und bevor wir reden, hören wir erstmal ein bisschen Musik von Wolfgang Niedecken und von Bab.
Verdammt lange, da hatte ich fast alles ernst genommen. Verdammt lang her, da hatte ich an jetzt geglaubt. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukam. Ach, würde ich wohl so manche Hass lang läuft.
Wer alles, wenn's dir klappt, hinge dir herend. Die Schulter klappt. Werd ich nicht arrofiert. Sie schon rot, so wie die Dinge Freund nennt. Zum Herz, das Leben ist ein Kinderspiel mit dir. Ich hin, für sie durch jede Hölle, für den kann ich sie nicht, weiß nicht wofür.
Alles wird gut, das kriegen wir schon hin. Und ein zerknittert Polaroid mit mir um dich verfehlt.
In mich krieg ich kaum mehr notiert. Weil ich immer noch nicht traf, da wir uns tatsächlich an, wo mir deshalb halt wie's mache, dass du wirklich zaubern kannst.
Ja, Wolfgang, schön, dich hier zu hören. Schön, dass du in Köln sitzt und mit uns reden kannst. Hallo.
Ja, ich höre euch schon eine ganze Zeit jetzt zu. Das ist ja wunderbar. Wir haben schön Zeit und ihr seid mir sehr vertraut. Das ist gut.
Du,
sozusagen ein Heimspiel.
Vor 10 Jahren, zu deinem 60. Da haben wir hier im großen Sendesaal dein Buch präsentiert und du hast Songs dazu gespielt und wir haben da 2 Stunden geredet. Das war ein wunderbarer Vormittag und danach hast du 2 Stunden lang signiert. Ich konnte es nicht fassen. Die Leute standen Schlange bis auf die Straße beinahe und du warst voller Energie, voller Geduld, sowas mitzumachen.
Ja, das ist doch auch ein Privileg, wenn die Leute sich einen so für einen interessieren. Die kann man nicht nach Hause schicken. Da nimmt man sich halt Zeit und dann macht man das ordentlich. Das ist gut.
Aber zum 70. In diesem Jahr gibt es weniger öffentliche Termine oder
leider.
Wie ist das geplant?
Leider. Geht ja nicht. Corona-mäßig ist das unmöglich. Das kann man leider nicht machen. Vielleicht kann man es ja irgendwann nachholen.
Genau. Jedenfalls ist es wunderbar, dich hier zu hören, weil ehrlich gesagt, du bist ja nicht nur der große Rockmusiker, sondern du bist die Instanz mittlerweile, multikulturell über alle Kulturebenen hinweg. Du bist Botschafter deiner Heimat, das ist ja unglaublich wichtig. Und du bist jemand, der wirklich ein Standing hat, eine soziale Kompetenz. Du bist jemand, der in Literatur, Kunstkreisen, in der Politik angekommen ist. Und das ist so beeindruckend. Und ist das für dich was du fassen kannst, oder ist es für dich einfach so gekommen?
Das sind ganz viele Fragen auf einmal.
Ja.
Ich war immer an allem Möglichen interessiert. Ich war immer, ich kenne zum Beispiel keine Langeweile. Also als unsere Tochter, eine unserer Töchter noch kleiner war und kam irgendwann an und sagte, mir ist so wangleilig. Wie was ist da wie wangleilig? Das kann einem doch nicht langweilig sein. Und mir ist es nie wangleilig geworden. Eigentlich müsste ich den 48-Stunden-Tag beantragen, weil mich so viele Sachen interessieren. Da komme ich, im normalen Tag komme ich da gar nicht zu allem. Ja, insofern mache ich lauter Sachen, die mich interessieren. Und das Schöne ist, ich kann damit auch noch meine Familie ernähren. Es ist ein Privileg sondergleichen. Und das hat sich alles so, in einem Fluss entwickelt. Das war so, ist so vorbeigeflossen, und man musste einfach nur gucken, dass man so das Schmetterlingsnetz an der richtigen Stelle aufgespannt hielt.
Aber der Punkt, wo es dann zu einer Art Beruf oder Berufung wird, der ist ja ganz schwierig. Du bist ja eigentlich zum Songschreiben oder Songspielen gekommen. Erstmal natürlich in deiner Rockband, die du da hattest, auf der Schule oder danach. Aber selbst dann die Texte zu schreiben und zu singen, das kam ja auch nicht automatisch. Das musste doch irgendwann dann ein Impuls gewesen sein. Oder war das auch reiner Zufall?
Also ich kann dir die Geschichte erzählen. Wir hatten einen Auftritt, da war ich 15, hatten einen Auftritt auf dem Schulfest des städtischen Gymnasiums in Rheinbach, und unser Sänger kam an und sagte, Leute, ihr müsst das jetzt einen anderen Sänger suchen, ich muss Abitur machen, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür. Brachte aber dann Like a Rolling Stone die Single mit und hatte den Text auch schon ausgeschrieben. Das haben wir gehört, und wirklich, Like a Rolling Stone hat mich wie ein Blitz getroffen. Das war auf einmal, das geht da los mit dieser Snare. Und dann entwickelt dieses Stück einen Sog. Dieser Sog ist unfassbar. Und dann hat man diese merkwürdige Lyrik gelesen, von der man aber am Anfang überhaupt nicht wusste, worum es da eigentlich geht. Aber es war Hammer. Es war so geheimnisvoll. Es war nichts vorher war bekannt, was so war wie Like a Rolling Stone. Vorher gab's halt I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, sowas gab's. Aber hier Napoleon in Rags, den gab's nicht. Auf einmal trat Napoleon in Rags in mein Bewusstsein, und auch eine Art zu singen, die anders war als schmeicheln, sondern die war auch ziemlich arrogant, was der da gesungen hat. Und da haben wir uns drin wiedergefunden.
Ja, das war Wahnsinn. Das war auch meine erste große Single, zusammen mit Donovans Universal Soldier, aber dann und Stones Nummern. Aber diese Nummer hat so umgehauen damals, auch mehr als seine früheren Songs, die man auch kannte schon, die Folksongs. Also das war wirklich
also ich habe ja das erste Mal, dass ich gefragt wurde von meinen Kölner Freunden, die auch eine Band hatten, die Kings coverten, die hießen The Controversies, nach dem zweiten Studioalbum der King The Controversies, ja. So, und die, hör, was hältst du eigentlich von Bob Dylan? Ich habe keine Ahnung, wer ist denn das? du kennst doch wohl Blowing in the Wind. Und ich habe das dann verwechselt. Ich habe diese Peter, Paul and Mary Version für Bob Dylan gehalten. Da habe ich gedacht, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Das war ich Eierkram. Das war nichts für mich. So, und dann als nächstes war dann dieses Erlebnis auf diesem Schulfest, Like a Rolling Stone. Und von da an habe ich natürlich die Platten, die vorher waren, auch alle mir zugelegt und hab die Texte auch mitverfolgt. Und das war, was da für ein Kosmos auf einmal sich für mich auftat.
Ja, das war der Wahnsinn.
Chimes of Freedom, Hard Rain's Gonna Fall, was da auf einmal alles kam. Ja, da, wir hatten ja noch keine Ahnung von Woody Guthrie oder von Allen Ginsberg oder sowas. Das kam auf einmal alles durch Bob Dylan auf uns zu. Kerouac, das kam auf einmal alles unfassbar.
Du bist aber dann auch alleine aufgetreten, einfach in den Kneipen und da gibt's doch sogar diesen Spitznamen, der Kölsche Bob Dylan.
Südstadt Dylan hieß das.
Südstadt Dylan. Hast du denn da die Dylan-Songs gesungen oder eigene Songs schon in Kölsch?
Also wir springen jetzt um ein Jahrzehnt, ne? Da muss es also
so war, viel.
Das, was ich diese Geschichte, ja. Like a Rolling Stone, Schulfest, das war 66.
Logisch.
Und wir springen jetzt, ja. Springen wir ins Jahr 78. Ja, jetzt,
schon so, ja, lang.
Dazwischen war das Kunststudium, dazwischen war mein Zivildienst, der ganz wichtig war. Essen auf Rädern und nachmittags in der alten Tagesstätte. Das hat mich schön aus dem Elfenbeinturm wieder runtergeholt. Das war ganz, ganz wichtig für mich. Und dann habe ich gemerkt, dass ich Dylan-inspirierte Songs, also vor allen Dingen so diese Talking-Blues-Geschichten, die der Dylan gemacht hat, die auch teilweise lustig waren. Oder so Songs wie Bob Dylan's 115th Dream, wo er anfängt zu spielen, aber sich dann totlacht und muss nochmal neu anfangen. I was riding on the Mayflower when I thought I spied some land, dieses Ding. Solche Sachen habe ich auf Kölsch dann, also mich von inspirieren, das eigene Stories erfunden und habe die in Kneipen gespielt. Und sobald ich irgendwie so eine Nummer spielte, haben die Leute gut zugehört. Sobald ich eine traurige Nummer gespielt habe, haben die Leute Bier getrunken und haben sich an der Theke rumgetrunken. Und deswegen war dieses, als dann später angeboten wurde, dass ich mal ein Album machen sollte, habe ich natürlich erstmal gesagt, wenn, dann mache ich das mit meiner Band. Gut, dann machen wir es halt mit der Band. Und dann, das war fast alles mein Kneipenrepertoire. Das aber waren alles diese Stücke, die irgendwie komisch waren.
Aber der Punkt, schon in Kölsch zu schreiben, wann kam der denn? Wie bist denn du da drauf gekommen? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass du in deinem Heimatdialekt Songs schreibst. Du hättest natürlich auch in Hochdeutsch schreiben können.
Ja, aber das hat sich wirklich von selber ergeben. Also ich weiß noch, da kommt noch eine Zusatzstory nachher dahinter, aber so, dass ich seit ewigen Zeiten als meinen ersten kölschen Text bezeichnet habe, der ist entstanden, weil ich von dem Album Four-Way Street von Crosby, Stills, ja. Nash & Young gerne das Stück Cowgirl in the Sand nachspielen wollte. Nur ich hatte keine Kohle, mir das Album zu kaufen. Aber da habe ich das aus dem Gedächtnis, ich wusste, es fängt mit einem Moll-Akkord an und dann kommt ein Dur-Akkord. Da habe ich also lange rumgecheckt, bis ich dann E-Moll und C-Dur 1000 Mal hintereinander gespielt habe und dann den dritten Akkord habe ich auch noch irgendwie rausgekriegt. Aber es hat so lange gedauert, bis mein Liebeskummer auf diese zwei Akkorde geflossen sind. Und dann hatte ich das erste Stück. Das war Helfe kann ja keiner.
Ach, das ist so alt. Das ist ja unglaublich.
Das ist so alt. Also das ist zwar erst auf dem zweiten Album,
aber
das ist nur alt. Das habe ich 77 geschrieben.
Ich glaube, so eine ganz frühe Fassung ist in der Tat auch irgendwo schon mal veröffentlicht worden. Und jetzt habe ich ja in diesem jüngsten Album von dir, haben wir liegt vor mir eine große Sonderausgabe, wo auch eine Story noch zurück zu dieser Zivi-Zeit und einen Song auf eine alte Dame geht. Ja. Das ist dieser Song dann aus dieser Zeit oder ist er sogar noch ein Tick älter? Das ist ja ein Geburtstagslied, ne?
Der Song ist tatsächlich der älteste kölsche Song, den ich jemals geschrieben habe. Der ist nur in Vergessenheit geraten, weil wir dieses Stück natürlich nicht mit der Band gespielt haben. Ja. Geburtstagsständchen für eine 93-jährige Oma hat man nicht gespielt. Ja, und der ist mir aber jetzt noch mal wieder begegnet in meinem Archiv und denke, Moment mal, wie ging denn die Musik noch dazu? Dann habe ich mal gespielt und denke, das musst du jetzt endlich mal aufnehmen. Jetzt musst du da im Alleingang aufnehmen. Ja, die Geschichte davon ist die, dass diese angesungene Frau Hermanns ihren 93. Geburtstag feierte. Und wir haben natürlich nachmittags immer mit denen auch Karten gespielt, Kaffee getrunken, gemalt, gebastelt. Und ich habe ab und zu auch meine Gitarre mitgebracht und dann haben wir kölsche Lieder gespielt, also kölsche Karnevalslieder in der Regel. Und das fanden die Omas und Opas natürlich klasse. Die waren alle Native Speaker, ja. Und die Frau Hermanns, die mochten wir alle am liebsten. Die war unsere Königin sozusagen. Und dann habe ich dieses Lied geschrieben und ich habe das dann wirklich so aufgenommen, wie ich es damals auch gespielt habe. 93 Jahre und immer noch klar, sieg 1883 ist die Frau Hermanns da. Het viel durch im Mat, nie kühn, nie große Töne schwarz, immer lustig, still feinisch, jutsche Laut, trägt nie Gesicht, Frau Hermanns, lebe Frau Hermanns. Ein Leben lang ob Tour, um Kirmesstunze all die Jahr, in ihrer Boot wurde alles Jahr. Heute knallfrosch Luftballons zwischen Karussell und Schäßboot. Auch im Winter, wenn es kalt wird, stund sie doch vor ihrem Lade zwischen all der Kirmes gerade. Frau Hermanns, nee, Frau Hermanns, so ist es so fit, ich tat nur selten jetzt. Mit 93 spielt sie grad wie ne Profi und lässt sich nix los machen, wenn sie uns verliert. War eigentlich nie passiert. Dann lacht sie laut, verzählt die Krätzchen und 93 Jahre ich schätze.
Wie war das eigentlich in den 70ern, als du das geschrieben hast? Das war doch die Sprache eher der älteren Leute, Kölsch. Oder haben auch die jüngere, nein, hat die jüngere Generation da noch nein, so doch. Gesprochen?
Also wir haben noch so gesprochen. Also ja, ich glaube, wir sind so die letzte Generation, die so wirklich, ich sage ja mal Native Speaker, weil mir kein deutsches Wort dafür einfällt. Ich bin mit Kölsch aufgewachsen. Ja. Ich musste, als ich eingeschult wurde im Alter von 6 Jahren, meine erste Fremdsprache lernen. Das war Hochdeutsch.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kölsch ist, wenn man es wirklich mit Hochdeutsch vergleicht, viel besser zu singen.
Ja.
Also weicher, hat weniger Silben, hat nicht diese Endungen. Die deutsche Sprache hat immer diese furchtbaren Endungen. Die kannst du zu Rock, Blues und Popmusik nicht singen.
Nee, das ist
und
ja,
deswegen geht es bei Kölsch viel besser.
Die hochdeutsche Sprache kommt immer vor wie Stechschritt.
Ja,
Da kann man keine Poesie auf Stechschritt, geht einfach nicht.
Was mich absolut umgehauen hat, ist der überregionale Erfolg von dieser Sprache, dass dann auf einmal Menschen in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz dastehen und kölsche Texte mitsingen, auswendig, was sie bei der englischen Sprache eigentlich ja nicht so machen. Also wenn die englische Bands hören, singen sie zwar auch ein bisschen den Text mit, aber nicht in dieser unglaublichen Masse.
Wir haben das am Anfang wirklich auch staunend zur Kenntnis genommen und so gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist ja super. Und, aber so richtig erklären konnten wir uns das nicht. Und dann haben wir das halt, Gott sei Dank hat auch keiner es geschafft, also vor allen Dingen mir, das auszureden, dass wir jetzt doch ein bisschen Hochdeutscher werden müssten. Und dann später ging es ja sogar so weit, dass auch Teile der Band sagten, lass uns doch lieber Englisch machen, können wir weltweit touren. Ja? Und da war ich eisern, mache ich nicht, mache ich auf keinen Fall. Wir hätten uns das genommen, was uns unterscheidbar macht.
Wolfgang, bevor wir noch auf diese Phase gleich eingehen, Peter, wollte ich dich mal fragen, wie ist dir denn Bab damals, also vor oder sagen wir untergekommen erstmal, womöglich an einen Zeitpunkt, kannst du dich vielleicht erinnern? Und auch da ist natürlich die Frage, wie kam denn damals für dich eine kölsche Rockband an?
Also ich muss schon ehrlich sein, das war schon eigenartig, ehrlich gesagt. Also dann fand ich aber doch einige, die Stücke schon ganz gut. Also die Attitüde, die mochte ich. Die war eben ja nicht so, Kölsch war für mich die Assoziation Karneval. Ja. Irgendwie sowas Traditionelles. Und hier wurde diese Sprache belebt, mit Inhalten auch. Ich meine, die Texte, man konnte es ja doch ahnen, was es bedeutet. Und ich finde es zum Beispiel super, dass du die deutschen, die hochdeutschen Übersetzungen da auf eurer Webseite so ausführlich machst. Aber man konnte schon wissen, worum es geht. Und das waren einfach Themen, die große deutsche Popmusik machen. Also es ist in Deutschland ja nicht normal gewesen, dass ernste Themen auch über das Leben von Menschen in Popmusik behandelt wurden. Das hat Udo Lindenberg gemacht und dann habt ihr gemacht. Viele andere haben es ja nicht gemacht. Und deswegen also hat mich das schon beeindruckt. Ja.
Wolfgang, ich habe in einem anderen Interview eine Antwort von dir aufgeschrieben und da sagst du, die Neue Deutsche Welle, die hat uns eigentlich, also uns BAP, eigentlich geholfen damals. Und das kriege ich nicht so richtig zusammen. Das müsstet ihr vielleicht beide nochmal erklären. Weil natürlich ist Neue Deutsche Welle, kann man ja auch sagen, da gibt es ja so eine Punkwurzel oder sagen wir mal auch was, so ein bisschen so eine Anti-Haltung oder was eben sich den großen Gesten so ein bisschen verweigert und ein bisschen ironisch ist oder auch so einen elektronischen Touch hat irgendwie. Das ja natürlich irgendwie auf Deutsch getextet wird. Aber BAP ist ja auch eine Rockband einfach mal, oder?
Ja, also wir haben das nicht gemacht, weil die Neue Deutsche Welle zugange war. Die kam auch erst ein bisschen später, also nachdem wir angefangen hatten. Was wir schon wussten, es gab Punk, das wussten wir schon, weil das fand ich auch großartig übrig. Ich weiß noch, als ein Freund von uns, der in New York lebte, mit der ersten Ramones-Platte ankam, haben wir uns gefreut, weil wir haben uns dann auch wieder getraut, auch Musik zu machen, weil bis dahin waren ja so diese Bands mit Mörder-Equipment, mit Synthesizer-Klängen, wo man als kleiner Rock'n'Roller mit 3 Akkorden gar nicht wusste, wie das überhaupt geht. Also immer mal Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, das waren die Bands, die haben wir bewundert, gar keine Frage, aber da waren wir nie in der Lage, sowas zu spielen, das ging überhaupt nicht. Die so Ramones, die haben uns Mut gemacht. Das war einfach, okay, das kriegen wir auch irgendwie hin und das war toll.
Ja? Und das war auch zurück wie in die 60er,
zu
den Kingstones.
Ja, ganz genau. Also mit dem Satz kam übrigens der Mötz an bei mir in meinem Atelier damals und sagte, hörst, die machen Sachen, das hört sich ein bisschen an wie früher bei den Kings. Sensationell. Und ich habe die Frage vergessen.
Ja, es ging
vergiss die Frage.
Es ging um die Deutsche Welle, aber.
Ach so, Deutsche Welle. Ja, das die hat uns Rückenwind gegeben. Ja. Es war Aufmerksamkeit für Deutsch Gesungenes.
Ach so, ja.
Das ist ja immer so, eine Zeit lang ist das großartig Deutsch singen und dann bist du wieder das Allerletzte, wenn du Deutsch singst. Das geht ja so eine Wellenbewegung. Ne?
Ja, ja.
Und da war die Aufmerksamkeit war da. Die war auch schon vorher bei Udo, war die da.
Ja.
Ich weiß noch, als ich die erste Udo-Platte gehört habe, das erste Udo-Lied war von seinem ersten Album, habe ich gedacht, das wäre irgendwie einer von diesen DDR-Künstlern, die gezwungen sind, Deutsch zu singen. Und dann irgendwann merkte ich, nee, der Typ macht das anders. Das ist ein ganz anderer Dreh. Der hat also, Udo ist ja ein Gesamtkunstwerk. Also das ist ja seine Lässigkeit und wie er mit den Themen umgeht, immer so schön lapidar, wunderbar. Also ich mochte den immer.
Ja.
War großartig. Und und dann kamen die Neuen Deutschen Welle. Leute, und davon fand ich auch einige gut.
Ja, aber nur Dingen, wenige, ehrlich gesagt.
Also ich fand ideal, ich sensationell.
Genau.
Sensationell und dann...
Aber viele waren einfach so Blödelbands.
Ja, ne? Da kann ich gar nicht mit anfangen.
Wie gesagt, ideal, perfekt, wunderbar.
Ja.
Wolfgang, wäre BAP eine Band geblieben, sagen wir mal, Liedermacher mit Band, wenn nicht Klaus Häuser dazu gekommen wäre?
Wir waren ganz, ganz happy, als wir den gefunden hatten und der dann wirklich unsere Sachen auch mal arrangiert hat. Der auch wusste, was ein Arrangement ist. Wir wussten das ja alles nicht. Also wir waren ja, wenn ich ein Stück in G gespielt habe, dann hat der Bassist G gespielt. Ende der Durchsage. Da war keine parallele Molltonart oder irgend sowas. Das war von Arrangements. Wir hatten keine Ahnung. Wir wussten, wie man dynamisch spielen konnte, damit man das auch verstehen konnte, was ich da singe. Was aber auf der anderen Seite schon wieder was war, was uns im Weg stand. Wir hatten ja dieses Dilemma. Also wir wollten ja auch richtig rocken. Und wenn du leise rockst, ist das ein bisschen merkwürdig, damit der Text versteht. Also mit der Textverständlichkeit hatten wir immer Probleme. Und der Major hat natürlich tolle Riffs da reingebracht und der hat den Laden dann wirklich musikalisch übernommen. Der wusste, wie es geht. Und da bin ich total dankbar für, nach wie vor.
Zum Beispiel Verdammt lang her. Ich meine, das Riff, das ist einfach klasse. Das muss man schon sagen. Er hat aber irgendwie dann, finde ich, schon einfach zu sehr euch in eine Mainstream-Richtung buxiert, die aber in den 80er Jahren der Zeitgeschmack war.
Ja.
Diese Folge arrangierten, elektronisch klingenden, viele Synthesizer, wirklich nicht spannend, nicht natürlich klingende Musik. Und das muss für dich manchmal schwer gewesen
sein. Das war für mich sehr schwer. Also wir haben, letztendlich haben wir über 14 Jahre Tauziehen veranstaltet. Aber bei diesem Tauziehen ist auch viel, viel Gutes bei rausgekommen. War eine Spannung da drin, so dass wir das eine tun konnten, ohne das andere zu lassen. Manchmal ging das in die eine Richtung, dann in die andere Richtung. Aber es war schon kräftezehrend, muss man schon wirklich sagen. Aber wir haben auch in diesen Jahren tolle Sachen gemacht. Also nehmen wir so ein Album wie Amerika, das ist eins meiner Lieblingsalben. Das wäre ohne diese Spannung gar nicht zustande gekommen. Und das ist gut. Und irgendwann hat er gesagt, komm, das, was ich will, das kann ich mit dir nicht machen. Nach der Tour höre ich auf und dann haben wir die Tour zu Ende gespielt und dann ist er ausgestiegen. Und das war gut so. Also wir haben uns nicht gestritten, wir haben... Also nicht im Sinne streiten wie anbrüllen oder irgendwas. Wir haben uns niemals angebrüllt oder irgendwas. Wir hatten schon mal unterschiedliche Meinungen und aber es ist alles okay. Wir sind fein auseinandergegangen nach einer wunderbaren Tour. Alles gut.
Wolfgang, bevor wir da einhaken, würde ich mal in der Tat ein Stück aus Amerika spielen, dass wir einmal Luft holt vielleicht
ja,
und dann
okay.
haben wir ein bisschen Musik da drin.
Okay.
Für den Ansonsten hier warnt, wieso haben wir bloß all der Dressible? Jungen hier durchgemacht, vom Kanal bis her ist weg, wenn man durch Mine läuft. Wo die herkomme ist jetzt nach, ich schlafe jetzt noch im Gezick jenseits vom Ozean. Die haben Hüser höher als der Dom, da läuft der ganze Tag nur Jazz. Mit nächster Welt jeder glich, egal ob arm oder reich. Amerika, dort hat jeder seine Chance, Paradies von dem Land.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban und mit Wolfgang Niedecken, der uns zugeschaltet ist aus Köln. Ja, da geht man sofort mit der Musik mit und da ist man sofort drin in der Art, wie auch eure Musik angelegt ist, also wie so eine Haltung da drin ist. Ich will einmal kurz noch, bevor wir weitergehen, auch in der Bandgeschichte vielleicht, zurückgehen ins Jahr 82. Und zwar zu dieser Tournee, über die man ja heute noch irgendwie Legenden erzählen kann. Die Rolling Stones Geschichte, Rolling Stones spielen im Müngersdorfer Stadion in Köln. Peter Maffay spielt da auch und kriegt schrecklich auf die Mütze über die ganze Tournee. Das wird ja auch oft erzählt, immer wieder. Aber ihr seid da fein rausgekommen. Ich meine, und das muss man sich vielleicht nochmal klar machen, Wolfgang. Kannst du ja nochmal klarstellen. Auch als Band, die gerade einen riesen Hit hat in einem Stadion. Wie bist du dir vorgekommen da?
Ja, also es war genau dieser Zeitraum, wo auf einmal verdammt lang her durch die Decke ging, weil ein mutiger Radiomann einfach nicht unsere Single gespielt hat, das wäre Jupp gewesen, sondern hat einfach verdammt lang herlaufen lassen. Das war Wolfgang Neumann vom WDR. Der hat das laufen lassen und plötzlich ließen alle das laufen. Und was ist denn das jetzt auf einmal? Und Fritz Rau, der Veranstalter, hatte die Stones einmal ausverkauft in Köln und hat ein Zusatzkonzert gemacht und dieses Zusatzkonzert blieb bei 20.000 hängen. Passierte nichts mehr. Und dann hatte der die tolle Idee, dann können wir doch mal gucken, ob wir diese Band, die da momentan ständig im Radio läuft, mit verdammt lang her, ob wir die nicht mehr oder weniger zum Einlass spielen lassen. Und das, vielleicht kriegen wir dann auch ein paar Tickets verkauft. Und da haben wir gesagt, also wenn, dann bitte beide Tage, wenn nur einen Gig, das ist ja Quatsch. Ne? Also ja, und das wurde dann auf eingegangen und dann haben wir tatsächlich beide Tage gespielt. Also wir haben den zweiten Tag noch ausverkauft, definitiv. Und dann erzählte der Fritz, war natürlich überglücklich, war ein ganz lieber Mann, den konnte ich sehr, sehr gut leiden. Der erzählte dann an dem Abend des ersten Konzerts, dass er mit den Stones ins Stadion gekommen ist Und genau zu dem Moment, als wir verdammt lang her spielten und Jagger an Fritz Rau: What the hell is this, Fritz? Das geht ja nicht. Nee, eine Vorband, die mehr oder weniger zum Einlass spielt, bringt das Stadion zum Explodieren. Ich meine, die Kölner waren so stolz auf uns. Die waren so unfassbar stolz auf uns, dass wir vor den Stones spielten. Ihre Band spielt vor den Stones. Das hat dann nachher zu Legendenbildung geführt. Das war, also, wenn der Express behauptete, wir hätten die Stones an die Wand gespielt, was natürlich Quatsch war, völliger Quatsch. Aber er sprach ganz viel Liebe daraus, und es ist heute noch, wenn so ein Jahrestag ist, am 4. 5. Juni haben wir da gespielt, dann ist bei uns auf der Facebook-Seite dann, wer da alles bei war, wer da alles noch, irgendwelche Stories. Also ich war dabei, das war sensationell.
Ja, dass Jagger nicht erfreut war, das kann man ahnen. Denn der ist schon ein bisschen kiebig manchmal dann.
Ach ja, aber ich habe ihn ja auch kennengelernt. Also es war sehr, sehr kollegial alles. Mhm. Es war die Stones mit so einer Provinzband, da können die schon leben, das ging schon.
Mhm. Wolfgang, als diese Zeit dann, wir hatten ja vor der Musik darüber kurz gesprochen, als die Zeit dann kam, als die Band auch auseinanderging, als die Weichen sich stellten, oder das ist vielleicht eher eine Frage an Peter auch, wie hast du das beobachtet? Wie hast du mitbekommen, wie Bab sich weiterentwickelt hat? Man hörte immer, glaube ich, auch davon, dass es da irgendwie, ich will nicht sagen Differenzen gab, aber dass man eben um den richtigen Kurs gerungen hat irgendwie. Wie ist das gewesen?
Also ich war da nicht so involviert, um das genau zu wissen, aber man hat sich schon gewundert, dass eines der Erfolgsrezepte der Gitarrist auf einmal wegging und war natürlich unsicher, was da nun passiert. Ich meine, auch für dich war das wahrscheinlich so, Wolfgang, das war dein Songwriting-Partner, jetzt hast du einen neuen Gitarristen gehabt, aber es ging wunderbar weiter.
Ja, also diese Entwicklung ging ja an mit dem Album, was übrigens mein Lieblingsalbum aus der Vorzeit ist, mit dem Album Zwischen Salzeberg und Bier.
Ja.
Das hat nicht so viel verkauft wie die beiden Vorgängeralben. Einfach, weil es ein bisschen sperriger war und weil, ja, es war nicht radiotauglich, kann man nicht sagen. Also das war Salzeberg und Bier, ist ein tolles Album. Und dann machten sich natürlich eine Fraktion dieser Band, machte sich Gedanken, woran liegt denn das? Wie können wir das dann wieder zurückholen? Also man muss dazu sagen, also es ist immer noch über Platin gegangen, also über 500.000 schon. Ja, es war halt nur nicht mehr Doppelplatin. Also man wird dann irgendwann, kriegt man halt den Hals nicht voll. Ne? So, und ich war aber happy mit dem Album, total happy. Und dann das nächste Album haben wir dann in München aufgenommen mit Mack als Produzenten, der ganz viel mit Queen und Freddie Mercury gearbeitet hat. Und der hat dann letztendlich auf Bestreben der anderen Fraktion das Album so produziert, wie Queen. Und ich bin kein Freddie Mercury, ich bin kein Caruso, das ist nicht meine Heimat, da finde ich mich eigentlich nicht drin zurecht. Das war also, das hat auch kaum einer irgendwie auf dem Album gespielt, außer Major und vielleicht unserem damaligen Keyboarder, ansonsten war das alles Maschine oder Studiomusiker. Das war schon bitter, das war da, also die Zeit in München bei Allmänner, das Allmänner Allglatt Album, das war für mich und für meine Fraktion, ja, eine sehr bittere Erfahrung. Das war ganz, ganz bitter.
Ist das einer der Gründe, warum du dann das Soloalbum gemacht hast?
Es war unfassbar viel Material da. Und das wäre eigentlich Material gewesen für ein Doppelalbum. Aber der anderen Fraktion gefiel das alles nicht, was ich da getextet hat. Die sind eindeutig in Richtung Radiotauglichkeit gelaufen. Und ich kam in einem Stück an wie nie mit Algebra.
Ja, wunderbar.
Ja, und andere Stücke auch auf diesem Soloalbum dann, die eigentlich auf das reguläre Studioalbum gehört hätten. Und dann irgendwann sagte der Balou, also unser damaliger Manager, sagte, aber mach doch dann ein Soloalbum raus, weil der spürte auch, dass mein Selbstbewusstsein angekratzt war. Aber was willst du mit einem Sänger, dessen Selbstbewusstsein angekratzt ist, wie soll der die Band durchs Nadelöhr bringen? Dann habe ich mir Leute zusammengesucht, jetzt nicht irgendwie in der Oberliga, sondern Leute, die ich gut kannte, denen ich vertraute. Und dann haben wir dieses Album wirklich erspielt, so wie ich denke, wie es eigentlich für eine Rockband geht. Man erspielt sich das. Und Ja, dann wurde das auch noch ein Erfolg. Dann hatten wir auch noch einen Hit darauf. Madetjot war dann ein richtiger Radiohit, obwohl wir das gar nicht vorhatten. Aber mein Selbstbewusstsein war wieder da. Und es war auch, ich habe halt mal Miau gesagt. Ich habe halt mal gesagt, pass auf, so.
Geht auch ohne so, ja.
Ja, und ja, und dann haben wir schön auch aus meinem Soloalbum auch lernen können mit Bab. Mhm. Ich habe bei keinem einzigen Soloalbum gedacht, jetzt mache ich mich vom Acker. Es war, also Bab ist ja mein Baby.
Aber
warum soll ich mich da vom Acker machen?
Aber man merkt schon, wenn du die Soloalben anhörst und auch in späterer Zeit auch deine heutige Bab-Besetzung anhörst, dass das eigentlich die Musik ist, wo du dich wohlfühlst. Also mehr naturgemachte Musik, die mehr eben Amerikaner ist und nicht so sehr gerader Mainstream-Rock ist. Ja. Und das ist deutlich zu spüren und das ist auch wunderschön, dass du das jetzt so auch in Bab integriert hast.
Ja, also, ist wunderbar. Also wir haben ja viele Wandlungen und Häutungen und alles Mögliche gemacht, aber ich bin immer eigentlich diesem Ziel gefolgt und das Ganze natürlich nicht mit jeder Mannschaft machen. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir damals dann die Anne in die Band geholt haben, die Multi-Instrumentalistin, die mir aufgefallen ist, weil die Geige spielen konnte, so wie man das bei Bob Dylan auf dem Album Desire, da haben wir uns durch kennengelernt. Und dann irgendwann ist ihr Mann dann auch zu Bab gekommen, als nächster Gitarrist. Und die beiden sind mittlerweile die Musical Directors der Band und arbeiten so songdienlich, wie ich mir das immer gewünscht habe. Da drängt sich keiner nach vorne. Das Wichtigste ist der Song. Und da muss man jetzt nicht so tun, als wenn wir die Kölschen Foo Fighters wären oder was, wo auch noch irgendeiner was mitbrüllt oder so, sondern es geht um den Song.
Und das kann ich mal eben gleich dazwischenfügen. Du hast unter anderem eines meiner Lieblingslieder geschrieben. Mittlerweile Josephine ist für mich. Ja. Also ich habe es im Radio gespielt in meiner Sendung und habe gesagt, verdammt nochmal, warum konnte ich nicht so ein großartiges Lied über meine Tochter schreiben? Also unfassbar.
Ja, noch als Prinzessin, Pippi Langstrumpf oder Fee. Gaukel mit einer Zahnspange, diese Galle füß im Schnee. Oma Sommerspaß und ihr lispelt hast du auch. Die Fantasie mal über Stunde und ich öfters mit dir durch. Schlagfertig und rotzfrech, wiesens schrammernde Knie. Ja, ihn jetzt für immer, langweilig wurde nie. Ob die große Schwester, hast du notfalls ob ihr passt. Ja, wie Pech und Schwefel, unverträumt, als ob ihr kratzt. Josie, sorry, mittlerweile Josephine, denn sie eine wunderschöne Frau. Kind der Liebe, das weiß ich ganz genau. Josie, mittlerweile Josephine.
Musik von Wolfgang Niedecken bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern und großartigerweise mit Wolfgang Niedecken, mit dem wir in Köln verbunden sind. Wolfgang, würdest du sagen, dass dieser Bezug zur Familie, der zieht sich ja durch viele Songs durch. Jetzt hast du auch ein richtiges Familienalbum gemacht, aber dieses Zurückgucken will ich gar nicht unbedingt sagen, sondern dieses sich selbst vergewissern, wo komme ich eigentlich her? Was, aus welchen Bestandteilen setze ich mich als Person eigentlich zusammen? Gehört das so zu deinen Songs dazu?
Das gehört zu meiner Person, weil ich habe mich meiner Familie immer sehr verbunden gefühlt. Ich wusste immer, dass meine Familienmitglieder, als ich Kind war, dass die alle dafür gearbeitet haben, dass ich meine, zum Beispiel, dass ich Kunst studieren durfte. Also das ist nicht selbstverständlich. Die hätten auch sagen können, weißt du was, also in so einem brotlosen Job da, dafür arbeiten wir nicht. Da musst du selber das Geld für verdienen. Ja? Hätten sie sagen können, haben sie aber nicht. Die haben mir erlaubt, das zu tun. Irgendwann konnte ich mich davon ernähren, war das okay. Aber ich habe jede Starthilfe gekriegt, die ich brauchte. Vor allen Dingen meine Mutter hat mich immer total unterstützt. Ich habe die Sorgen meines Vaters natürlich mitgekriegt und habe versucht, ihn zu beruhigen, was mir natürlich nicht gelungen ist, weil der konnte mit all dem, was ich da machte, nichts anfangen und dachte, um Gottes Willen, der Kleine, wie soll er jemals sein Leben finanzieren? Ich bin ihm aber trotzdem dankbar dafür, weil er so war. Er war halt so, wie der Ben Cartwright der Familie. Ja? Der hat versucht, für alle zu sorgen und wahrscheinlich hätten wir auch alle zusammen Schiffbruch erlitten, wenn mein Vater nicht so gewesen wäre, wie er war. Er war halt total sparsam, gläubig, konservativ, aber er hat den Laden zusammengehalten. Das war okay.
Wenn du jetzt, ich weiß ja, dass du jeden Abend verdammt lang her singen musst und das sicher auch nicht ungern machst, weil viele Leute lieben dieses Lied sehr. Und wenn die dann mitsingen, dann singen die natürlich auch immer, ich glaube, eigenen Erinnerungen hinterher. Ich habe mal irgendwo gelesen, singen eigenen Klassenfahrten oder ersten Lieben oder so hinterher. Und du singst natürlich, das wissen wir, das ist ja auch sehr bekannt, immer dieses Lied auch an deinen Vater, die Auseinandersetzung damit. Fällt das eigentlich schwer oder macht es das leichter? Ist das eigentlich sogar vielleicht eine schöne Erinnerung?
Es ist wunderschön. Ich habe das Lied noch nie unandächtig gesungen. Ich habe in den frühen Jahren, wenn wir das gespielt haben, habe ich mich eigentlich schon mal darüber geärgert, weil ich dachte, scheiße, die Leute wissen gar nicht, wovon es handelt. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir diese Strophe, verdammt lang her, dass ich bei dir am Grab stand, dass wir die zurückgenommen haben, dass wir die vor einen leiseren, softeren Instrumentalpart, und dann konnte ich diese Strophe singen, ohne dass die Leute mitklatschten. Und dann haben die Leute das auch verstanden. Verdammt lang her, dass ich bei dir am Grab stand. Und das ist dann, das vermittelt sich bei den Leuten. Und auf einmal kriegt diese Nummer, die kriegt auf einmal eine andere Wendung. Und auf einmal werden sie alle andächtig, weil sie mittlerweile denken halt auch sehr viele an ihren eigenen verstorbenen Vater. Also was ich da schon alles für Briefe gekriegt habe, das ist schon irre. Und dann nimmt man die Leute mit. Und ich freue mich jedes Mal, ich weiß, spätestens an der Stelle kommt mein Vater in seinem grauen Kittel und seinem Korthütchen vorbei und guckt mich an und denkt, wie will der Kleine überhaupt sein Leben auf die Reihe kriegen? So, aber mittlerweile, aber er ist ja so gläubig, wahrscheinlich sitzt er mittlerweile oben neben dem Chef auf der Wolke und denkt, na, scheint ja gut gegangen zu sein.
Aber nicht bei Wölki, nein.
Nee, der Chef ist der ganz große Chef, der mit dem langen Bart.
Genau.
Peter, ist so eine Haltung, ist so eine klare Haltung, ist das auch so ein Erfolgsrezept, würdest du sagen, von Bab immer gewesen? Dass man sagte, man wusste immer, wofür das steht.
Also Wolfgangs Qualität ist eben diese Glaubwürdigkeit, dass du merkst, hier ist jemand, der schreibt ehrlich, authentisch, der schreibt über die Dinge, die er erlebt hat, aber nicht nur, du kannst ja nicht ständig nur autobiografisch schreiben.
Nein. Also ist bei dem meisten Stück ist ein kleiner autobiografischer Anteil drin, den ich aber dann weiterspinne. Also wenn mir das alles wirklich passiert wäre, mein lieber Mann. Aber ein bisschen, irgendwo ist immer in meinem eigenen Erleben so ein, ist irgendwas, was einen auf die Spur bringt.
Aber du hast eine unglaubliche Palette von Themen, die ist sehr, sehr beeindruckend. Es sind nicht nur, es gibt ja viele Songschreiber, die schreiben irgendwie eindimensional. Da kommt es eben um Liebe und dann ist noch vielleicht ein, zwei andere Sachen. Aber du kannst wirklich eine Menge Aspekte bis zu Politik und Geschichte in deinen Songs verarbeiten. Das ist aber nicht künstlich bei dir. Das kommt aus deiner Natur.
Das kommt deswegen, weil ich mich für so vieles interessiere.
Ja. Du liest ja viel, extrem viel.
Ja. Die letzten Bücher, die ich jetzt gelesen habe, habe ich das Bedürfnis gehabt, nochmal mit John Steinbeck nochmal zu befassen, der ja auch in dem verdammt langen Hertext vorkam. Mhm. Wieso habe ich das damals eigentlich dermaßen abgefeiert? Wollte ich nochmal hinterkommen. Da habe ich nochmal ein paar Steinbeck-Bücher gelesen. Und wenn man das aus einer anderen Perspektive dann liest, ist das auch wieder anders. Also Jenseits von Eden, also East of Eden, toller Roman. Aber jetzt erst festgestellt, dass die Verfilmung nur das letzte Viertel dieses Buches ist. Man denkt immer an die Verfilmung mit James Dean.
Die ist natürlich auch so prägend gewesen.
Ja, ja.
Wenn du diesen Literaten so nachspürst, das scheint mir eine Parallele zu sein zu Bob Dylan. Du hast ja auch selbst ein Buch über Bob Dylan geschrieben und konntest ja für Arte so eine mehrteilige, ich glaube, sehr aufwendige und großartige, ja, so eine Art Reportage, Musikreise machen an die Orte, wo er eben aufgenommen hat, wo er gelebt hat, wo sozusagen so ja immer Spuren von ihm waren. Das ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, du reist zum Schatten hinterher. Ist das richtig?
Das ist ein Roadmovie. Das Buch ist ja wirklich an entlang dieser Reise auch geschrieben. Ne? Mhm. Also ich hatte praktisch wie ein Reisetagebuch oder weiß der Teufel was. das war natürlich klasse, diese Reise machen zu dürfen. Ich weiß noch, als mich der Hannes Rossacher gefragt hat, ob ich da Lust so hätte, meine Antwort war, ist der Papst katholisch?
Ja. Aber ich meine, es ist in der Tat auch sehr eindrucksvoll. Also diese Filme sind sehr eindrucksvoll und dann diese Nachschilderung, man liest das auch sehr gut, finde ich. Und ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe das Gefühl, man liest auch dein eigenes Erstaunen immer mit, wie das dann so war, wo man überall reinkommt und mit welchen Leuten man in Kontakt kommt. Ja. Das ist schon irre, oder?
Ja, das ist irre. Also auch unvermutete Sachen, wo wir gar nicht wussten, was wir da eigentlich wollten. In der Sonnet Street in New Orleans hat Dylan das Album Oh Mercy aufgenommen. Praktisch in einem Wohnzimmer. Ja, und dann, wir konnten ja den Leuten, die jetzt da wohnen, konnten wir ja nicht einfach schreiben, wir würden mal gerne euer Wohnzimmer filmen oder so. Wir haben uns gar nicht getraut. Wir sind auf jeden Fall mal, weil wir ein bisschen Leerlauf hatten, sind wir mal dahin gefahren und haben mal geguckt, wo das Haus eigentlich ist. Und dann kommt ein Mann vorbei mit seinem Hund und sagt, ob er uns irgendwie weiterhelfen konnten, ob wir irgendwie was suchen würden. Ja, wir hätten es eigentlich schon gefunden, aber wir würden jetzt eigentlich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Dann, als der Name Dylan fiel, sagte der, ja klar, die haben ja damals dieses Album da aufgenommen, hier mit Danny Lanois. Ja, und da wohnen jetzt die Smiths drin. Das sind aber nette Leute, könnt ihr ruhig klingeln, die sind nicht unfreundlich. Ja. Und dann haben die uns direkt reingebeten, an einem Sonntagvormittag, haben uns reingebeten mit den Kameras und dann haben die uns erzählt, dass sie das Haus dann irgendwann gekauft haben und dann die ganzen Geschichten, die damit zusammenhingen, die sie natürlich auch nur gehört hatten. Es war total freundlich. So stelle ich mir eigentlich vor, wie man eine Reportage macht. Nicht allzu viel vorbereiten, sondern auch Sachen aus der Hüfte machen, die dann, die sich natürlich auch wunderschön vermitteln lassen, wenn man es richtig macht. Wir haben natürlich eine tolle Crew gehabt, die das alles auf dem Schirm hatten dann. Ich habe also, als wir da standen, habe ich gedacht, hoffentlich haben die Kamera auf dem Schirm, hoffentlich haben die den Ton auf dem Schirm. Das werden wir ja niemals zweimal machen können. Solche Geschichten haben wir öfter gehabt, das war toll.
Aber du hattest ja sowieso, diese Dylan-Verbindung war ja dein ganzes Leben praktisch präsent. Du hattest ja nun auch das Album Leopardefell aufgenommen mit Dylan-Coverversionen und wirklich sehr, sehr gute Texte. Also du meinst ja selbst, dass damals bei Like a Rolling Stone ist dir die deutsche Übersetzung nicht so gelungen.
Ja, das war...
Aber die anderen, muss ich hier sagen, also die auf Leopardefell sind wirklich klasse. Also die erwischen auch genau das Thema und dieses Feeling, das Dylan da äußert.
Also ich habe zu der Zeit, als ich diese Texte geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass ich die jemals irgendwo jemandem vorspielen würde. Dieses Album haben wir aufgenommen nach der Bab-Tour Pik Sibbe, wo wir am Ende der Tour wieder richtig gut zusammengewachsen waren. Ich habe gesagt, jetzt in dem Zustand müssten wir eigentlich ein Album aufnehmen. Sagt der Manager, ja, mit was für Material denn? Ich sage, ja, jede Menge Dylan-Songs rumliegen, die könnten wir mal gucken, ob wir die hinkriegen. Ja, dann haben wir geprobt eine Woche oder zwei und die wurden aber immer schlechter. Die Versionen wurden immer schlechter, weil das wurde auf einmal wieder alles so. Es war auf einmal, das hörte sich auf einmal alles an wie Nothing Compares to You irgendwie. Das war nichts mehr. Und dann waren sie alle resigniert und dann sagte der Major, was ich sehr nett fand, sagte er mal, du hast doch noch einen Vertrag für ein Soloalbum, mach doch da noch ein Soloalbum von. Das war seine Idee.
Aber das muss doch extrem schwierig sein. Ich meine, denen muss doch klar gewesen sein, dass du bist das Zentrum der Band. Du bist die Figur, die vorne steht, die Songs schreibt. Also musst du auch mehr sagen haben.
Ja, das war schon schwer. Das war auch für mich schwer. Ja. Weil ich im Endeffekt, als der Major dann ausgestiegen ist, das war auch für mich schwer zu ertragen, weil ich merkte, scheiße, die glauben nicht mehr an mich. Da sind ja welche andere auch noch ausgestiegen. Also dieses Gefühl, scheiße, die glauben nicht mehr an mich, aber Gott sei Dank habe ich an mich geglaubt. Und ich war zu dem Zeitpunkt dann, ich wusste, wen ich dann fragen würde, der da weiter mitmachen würde. Dann haben wir das Ding wieder in die Spur gekriegt und irgendwann war das auch zu Ende. Und ich brauchte schon ein paar Steh-auf-Menschen-Qualitäten.
Wird man da mit den Jahren irgendwie gelassener? Ich meine, du guckst jetzt ja auch auf so viele Jahre mit einer Band oder mit verschiedenen Formationen zurück, dass man denkt, ach, das geht schon irgendwie weiter und da kenne ich noch Leute, oder wird man da so ein bisschen gelassener oder denkt man irgendwann wirklich, oh, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen knapp hier?
Also es gab Phasen, wo ich gedacht habe, oh Gott, warum tue ich mir das eigentlich alles an, wo ich auch wirklich entmutigt war. Aber Gott sei Dank ging dann auch immer die Sonne wieder auf und dann ging es dann irgendwie weiter. Vor allen Dingen habe ich immer wieder Leute gefunden, die bereit waren, mit mir am gleichen Strang zu ziehen und weil ich muss auch sagen, ich bin eigentlich, ich bin kein Chef. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Chef sein. Der Helmut Kuminga, der Gitarrist, der nach Major kam, der hat in einer Dokumentation zu meinem 60. hat er damals auf die Frage, ob ich denn ein Alpha-Tier wäre, hat er was wunderbar Poetisches gesagt. Er sagte, ja, ja, schon, aber ein kuschelweiches Alpha-Tier. Hätte ich ihn küssen können.
Ja, und vor allem sind immer noch neue Songs da, Wolfgang. Das ist ja auch erstaunlich. Das letzte Album ist noch gar nicht so lange zurück. Alles fließt, im Herbst rausgekommen. Und da fehlt jetzt eigentlich die Tour oder die Geburtstagstour. Wir hoffen, dass sie stattfinden kann. Hast du da konkrete Pläne?
Ja, also man wird wenn man noch nicht flexibel geworden ist, dann erzieht ein Corona wirklich zur Flexibilität. Ich bin froh, dass wir noch nichts großartig angekündigt haben, dass wir noch nicht irgendwie mit irgendetwas in den Vorverkauf gegangen sind, wo wir dann anschließend wieder zurückrudern mussten und Gutscheine ausstellen oder irgend sowas. Also bis jetzt mussten wir noch nicht zurückrudern. Das ist schon mal sehr viel wert. Jetzt haben wir, also der aktuelle Stand ist der, dass wir genau ein Jahr später meinen 70a Geburtstag feiern in der Köln Arena, also in der Lanxess Arena, und dann anschließend auf Tour gehen. Das ist jetzt momentan der Plan. Unser Tourveranstalter hat ein gutes Routing erarbeitet, wo man dann eben auch jetzt nicht in Flensburg anfängt und dann der nächste Gig ist in Salzburg und dann fährt man nach Dresden und dann nach Saarbrücken. Also ein gutes Routing muss ja gut vorbereitet werden, und wir wissen ja, sobald man wieder spielen kann, werden sie alle auf der Straße sein. Da wirst du auch ein Gerangel haben um die Hallen. Das wird schon schwer. Ich denke, die Stadien sind schon lange gebucht. Da werden Springsteen und Stones und weiß der Geier was spielen. Und dann bist du notgedrungen gezwungen, Claims abzustecken.
Aber man merkt, deine Energie oder deine Leidenschaft hat überhaupt nicht gelitten in der Pandemie. Es ist ja immer eindrucksvoll, mit welchem Fleiß, mit welcher Power du dran gehst. Also auch wenn man beobachtet, und auch, das hast du in Zugabe wunderbar beschrieben, wie du wieder nach dem Schlaganfall das Sprechen, das Schreiben gelernt hast. Und das war ja eine Disziplinleistung, eine Energieleistung. Ist das typisch für dich?
Ich glaube, da kann ich meinem Vater wieder dankbar sein. Mein Vater hat mich einfach zu einem disziplinierten Menschen erzogen. Also meine Mutter natürlich auch. Mein Vater war da, hat eine andere Richtung, aber ich wusste schon, Disziplin gehört dazu. Mhm. Also einfach jetzt nur in den Tag reinleben, war nie mein Ding. Nie. Ich habe mich nie gelangweilt. Es war immer irgendwie wo ich drüber nachgedacht habe, wo ich von geträumt habe, was ich verwirklichen wollte. Ich hatte immer Pläne, ohne Ende Pläne. Und das einzige Problem war dann, dass ich mich nicht verzetteln durfte.
Wenn man dich beobachtet und auch die Songs, die du schreibst, geht's dir nicht auch so, dass du dich fragst, wo sind heute in der Zeit, wo die Jugendlichen auch wieder wirklich politisch aktiv sind in der Fridays for Future Bewegung und in anderen Dingen, wo ist der Soundtrack dafür? Wo gibt es Bands oder Musiker, die das einfach musikalisch spiegeln? Das fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen. Sind das An Mai Kantereit oder vielleicht Clouseau?
Ja, die hätte ich wirklich beide genannt. Aus der Generation, die nach uns gekommen ist, auch Selig. Ja?
Selig,
tolle Band, ganz tolle Band, mag ich total gerne. Und die gibt es schon. Es gibt auch eine Band, die außerhalb von Berlin auch wahrscheinlich keiner kennt. Die heißen Sind. Eine tolle Band, die ihr Lebensgefühl formulieren und die auch kritisch sind, die auch sich nicht irgendwie an so ein Radioformat anpassen. Die machen ihr Ding. Und dafür muss man sie auch wirklich ehren. Die muss man auch ab und zu mal erwähnen. Also ich erwähne die auch sehr gerne. Und Annemarie Kantereit kenne ich ja von ganz von Anfang, also vor dem ersten Album. Die haben mich wirklich geflext. Ja. Mit so einem unglaublichen Selbstverständnis ihr Ding gemacht, bewundernswert. Und die haben mich auch wirklich an Bab der frühen Jahre, von ihrer Mentalität, haben sie mich erinnert.
Richtig.
Ja? Die hatten Chuzpe.
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Das machen wir auch mal. Wir drehen mal die Schlussrunde. Wir haben heute über Bab und Wolfgang Niedecken gesprochen. Und zwar nicht nur über, sondern vor allem mit dir, Wolfgang, in Köln. Du warst uns zugeschaltet die ganze Stunde. Das war ganz wunderbar. Herzlichen Dank dafür.
Es war mir ein Fest.
Hat wirklich viel Spaß gemacht.
Wolfgang, wir haben ganz viel Post immer bekommen für unseren Podcast. Wir rufen auch immer dazu auf, dass Leute uns schreiben. Das möchte ich jetzt auch nochmal eben tun. Unter urbanpop@ndr.de kann man uns schreiben. Da kriegen wir auch ganz viel Anregungen, manchmal Lob, einige Kritik auch natürlich und vor allem Vorschläge, über wen wir demnächst mal sprechen sollten. Hast du einen Vorschlag, Wolfgang?
Über wen oder mit wem?
Über wen. In den seltensten Fällen können wir mit den Menschen sprechen. Du bist da die große Ausnahme jetzt gerade gewesen.
Also ich finde, dass die Kings viel zu wenig vorkommen. Ich habe gerade noch auf YouTube habe ich noch einen Film gesehen, wo ich dachte, verdammt nochmal, warum sind die irgendwann so für das breite Publikum in Vergessenheit geraten? Macht doch was über die Kings, die sind so großartig gewesen und was der Ray Davies immer noch macht. Ja. Einer der wichtigsten Songwriter ever.
Okay, und wir versuchen denn diesen Wunsch zu entsprechen von dir. Sehr guter Hinweis, vielen herzlichen Dank. Diesen Podcast findet ihr auch in der Audio-App der ARD, der ARD-Audiothek. Dies noch als Hinweis zum Abonnieren und auch zum Bewerten, wem das hier gefallen hat. Eine herzliche Einladung dafür auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Ja, und nächstes Mal sprechen wir über Paul Simon. Über Paul Simon, genau. Ja, seine lange und abwechslungsreiche Karriere.
Auch ein amerikanischer Chronist. Wolfgang, vielen Dank.
Ich danke. Paul Simon interessiert mich auch übrigens sehr.
Sagen wir auch Bescheid.
Ja, Bescheid sagen bitte.
Ciao, mach's gut.
Tschüss, macht's gut, ihr zwei.
Alles Liebe zum 70.
Dankeschön.
Ja, tschüss. Alles Gute, herzlichen Dank.
Und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Tipp.
Hallo, hier sind Thomas
und Marcel,
die Gastgeber vom Podcast ESC Update.
Ich habe mal eine Frage. Denken Sie bei Eurovision Song Contest eigentlich immer noch an Nicole?
Ein bisschen Frieden.
Zeit für ein Update.
Für ein ESC-Update.
Die Musik beim Eurovision Song Contest ist vielseitiger als manches Radioprogramm.
Rockiger.
Elektronischer.
Und internationaler.
In unserem Podcast ESC Update stellen wir alle neuen Songs vom ESC vor.
Und gerade ist Hochsaison, alle 40 Songs von der Show im Mai sind seit dieser Woche bekannt.
Wir spielen sie alle und wir erzählen die spannenden Geschichten dazu.
Außerdem als offizieller deutscher ESC-Podcast haben wir die besten Infos direkt aus der deutschen Delegation.
Also gern downloaden ESC Update in der ARD Audiothek.
Und überall, wo es Podcasts gibt.
ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.